Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Suhrkamp Espresso. Und auch am heutigen Tag haben wir wieder ein Thema und vier Bücher zu diesem Thema. Und das Thema heute, das ist das, was eigentlich in den Top Ten der Literatur immer ganz weit oben rangiert. Es geht nämlich um Familie. Und wir beginnen mit einem literarischen Debüt, Je tiefer das Wasser von Katja Apekina. Herr Lörsch, das Buch oder die Geschichte im Buch handelt von zwei Schwestern, die von ihrer Mutter getrennt werden. Wieso denn das?
Ja, das ist von der ersten Seite, das ist das erste Ereignis dieses Buches. Zwei Schwestern, auf der einen Seite Eddie, 16 Jahre alt, auf der anderen Seite May, 14 Jahre alt. Die haben eine, ja, so eine symbiotische Beziehung zueinander, leben bei der ein bisschen entrückten, ein bisschen labilen Mutter, die ist so eine Fantastin und die begeht eine Dummheit. Sie versucht, sich umzubringen. Auf der ersten Seite, und dann werden die Schwestern werden verfrachtet. Die Schwestern kommen weg aus ihrem Kaff in Louisiana, in dem Vorort von New Orleans. Das ist so ein kleines Hinterwäldler-Örtchen. Und sie werden zusammen weggeschafft, von ihrem Vater abgeholt und nach New York gebracht. Ihren Vater auf der anderen Seite, den kennen sie nicht, den haben sie nie kennengelernt. Der ist, der heißt Dennis Lomax, ist gestandener Schriftsteller, ist eine Kulturikone, ist einer der größten amerikanischen Romanciers in dieser fiktiven Welt. Und plötzlich finden sie sich da wieder und müssen sich zurechtfinden.
Ja, und dann passiert was. Und zwar die eine findet die neue Situation ganz okay und die andere Schwester kommt damit gar nicht klar.
Genau so ist es. Das ist genau der Kern dieses Buches. Mhm. Das ist genau darum, worum sich alles dreht, auch der Motor oder das Prinzip. Das eine ist Eddie, die Ältere, die sieht diese Familienkonstellation, diese neue Situation, oder sie sieht Familie als etwas, das sie bewahren will, das sie retten will. Da ist was kaputt gegangen. Da ist was zerstört. Irgendwas ist verloren gegangen und dahin will sie zurück. Sie will zurück zu der Mutter. Dieses Grundprinzip des Rettens hat Gefühle zur Folge. Gefühle von Schuld, von Scham. Sie fühlt sich schuldig, die Mutter zurückgelassen zu haben. Für die Schwester, 14 Jahre alt, ist die Situation, obwohl die draußen natürlich die gleiche Situation vorfinden, ist es eine komplett andere Situation, weil für sie ist das eine Befreiung. Sie sieht Familie als Gefängnis. Sie will raus, sie will weg, sie will Autonomie und will sich befreien.
Jetzt ist es so, dass Katja Apekina bisher ihr Geld, glaube ich, mit Übersetzung verdient hat. Dieses Buch ist ihr erstes Buch, kam auch erstmal in so einem kleinen Independent-Verlag raus und dann zack, Überraschungserfolg. Und Überraschungserfolge brauchen ja irgendwas. Was ist denn dieses Irgendwas in diesem Buch?
Ja, das Besondere an dem Buch oder wie sich dieser Erfolg konstituiert, dieser kleine Verlag, der so einen Schatz hebt. Und dann über die Lesebegeisterung wird das irgendwie groß. Ja, dann gibt es diese Goodreads-Foren und da wird rauf und runter bejubelt und dann geht dieses Buch von einem ganz, ja, versteckten Position aus, geht es in die Welt. Und ich glaube, das Besondere daran oder warum das so ist, ist, dass es die genannten Prinzipien oder das genannte Aufschließen von Familie über, ich will etwas retten, ich will meine Familie zurück oder ich will hier raus, dass diese Prinzipien eben nicht nur einfach erzählt werden oder geschildert werden, sondern die sind verbunden in einem Funktionszusammenhang mit der Form des Buches, also wie das geschrieben wird. Nämlich das passt wie die Faust aufs Auge sozusagen, weil nämlich dieses Buch in kurzen Kapiteln geschrieben ist. Es ist so eine Art Oral History. Wir hören die ältere Schwester, wir hören die jüngere Schwester. Das wechselt sich ab. Mhm. Die gleichen Ereignisse laufen, aber die Perspektive ist eine ganz andere. Und die Erschütterung und die Gefühle und genau das, was diesen Gegenstand ausmacht, wird da aus diesen beiden Perspektiven ausgelotet. Mhm. Und dann zusätzlich, aber kaleidoskopisch, kommen noch andere Leute zu Bord, die einfach mal so kurz auftauchen und die das Ganze zu einem wahnsinnigen Panorama erschließen. Und das ist einfach das Besondere, das ist spürbar, diese Energie und diese Wahrheit und Authentizität, das vermittelt sich beim Lesen.
Und weiter geht's jetzt bei uns mit Luzi. Luzi, das kann ich schon verraten, die ist so um die 100 Jahre alt, liegt im Sterben und ist Dreh- und Angelpunkt des Buches Luzis Erbe von Helga Bürster. Frau Dittes, was war Luzi für eine Frau?
Also Luzi ist die Protagonistin des Romans Luzis Erbe und die ist sozusagen die stellvertretend für die Großmutter der Autorin, die nämlich im Zweiten Weltkrieg eine Liebesaffäre mit einem polnischen Zwangsarbeiter eingegangen ist. Und nun ist es so, dass die Autorin jahrzehntelang immer irgendwie so gefuchst hat. Sie wollte immer wissen, was war damals eigentlich genau? Warum wird meine Familie in diesem Dorf immer so ein bisschen anders behandelt? Und hat darüber einen Roman geschrieben. Also Luzi ist natürlich jetzt nicht eins zu eins genau ihre Großmutter, also die Vorlage sozusagen. Und was passiert ist, ist Folgendes. Luzi Kosenbusch war sozusagen eine ganz normal integrierte junge Frau in diesem Dorf nahe Bremen und hat sich dann in Jurek verliebt, einen weizenblonden Polen, der als Zwangsarbeiter kam. Die beiden haben es tatsächlich geschafft, eine Liebesaffäre zu haben, obwohl das, was sie da sozusagen miteinander hatten, ja unter den Straftatbestand der Rassenschande fiel und hatten sogar zwei Kinder. Und die Autorin hat sich ihr ganzes Leben immer gewundert, wie kann es eigentlich sein, dass sie den Krieg überlebt haben? Das war doch streng verboten.
Ja. Warum hat denn eigentlich, wenn Sie das gerade so erzählen, die Autorin diesen Weg gewählt, darüber nochmal eigentlich über Bande zu spielen, also quasi einen Roman drüber zu schreiben? Weil wenn es ihre eigene Geschichte ist, könnte sie die doch einfach auch autobiografisch oder biografisch schreiben.
Weil es schon damit zu tun hat, dass sie jetzt nicht eins zu eins die Geschichte nacherzählen kann, weil sie sie nicht eins zu eins kennt. Also es ist schon so eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Sie hat ihre Großmutter zwar durchaus befragt, was damals genau passiert ist, aber die ist ihr im Grunde mehr oder weniger eine Antwort schuldig geblieben. Als sie älter wurde, fielen da und dort mal anspielungsreiche Nebensätze, aber so richtig konnte sie die Geschichte eigentlich nicht ergründen. Deswegen konnte sie jetzt keine Biografie schreiben.
Für wen ist das ein Buch? Ist das jemand, der vielleicht auch über diese Zeit etwas erfahren will, oder geht das wirklich streng nur in Richtung Familie?
Ich würde sagen, beides. Es ist schon vorrangig ein Familienroman, es ist auch ein Liebesroman natürlich, aber man erfährt natürlich auch dort wieder, wie es sich wohl ungefähr angefühlt haben muss, in so einem Dorf zu leben, wo der Nationalsozialismus sehr stark war und wo man sich irgendwie so durchhangeln musste, um nicht aufzufallen. Und gerade die beiden, also die mussten ja unter strengster Geheimhaltung wie miteinander klarkommen. Und was macht auch diese Luzi dann mit einem Kind, das sie plötzlich hat und von dem eigentlich keiner wissen darf und solche Fragen? Also ich finde das schon sehr packend erzählt.
Nach so viel Gefühl, nach so viel Verirrungen, Wirrungen und Leidenschaften werden wir jetzt hübsch wissenschaftlich. Und zwar mit dem Buch Familiäre Pflichten, herausgegeben von Monika Betzler und Barbara Bleisch. Frau Gilmer, Familiäre Pflichten, dieser Titel allein ist ja wie ein Backstein, nicht wahr? Und man verrät ja, glaube ich, nicht so viel, wenn man jetzt sagt, es ist kein Erziehungsratgeber. Es geht um Familienethik. Was genau steckt hinter diesem Begriff?
Genau, also es geht auch nicht um die Pflicht zum Aufräumen, Abspülen, Müll runtertragen. Nein, es geht tatsächlich um die Pflichten oder die Frage. Solche Bände geben ja nicht unbedingt immer nur Antworten, sondern stellen auch Fragen, welche Pflichten daraus erwachsen, dass wir in familiären Beziehungen stehen. Welche Art diese Pflichten sind. Also sind es Pflichten, die wir allen, also dieselben Pflichten, die wir allen Menschen gegenüber haben, würden viele sagen, oder sind die speziell? Also haben wir besondere Pflichten unseren Kindern gegenüber, unseren Eltern gegenüber, haben Kinder ihren Eltern gegenüber Pflichten, haben Geschwister untereinander besondere Pflichten oder nicht? Das ist die Frage, um die es in dem Band geht.
Ich würde jetzt erstmal sagen, dass die Eltern mehr Pflichten auf jeden Fall am Anfang gegenüber ihren Kindern haben als hintenrum. Stimmt es oder wird das irgendwann, kommt es in so eine Waage?
Also ich glaube, es stimmt, wobei es natürlich vollkommen egal ist, was ich glaube. Es ist eine Frage, die zu diskutieren ist. Ja? Aber generell geht man schon davon aus, weil Eltern-Kinder-Beziehungen nicht unbedingt symmetrisch sind. Kinder sind ja verletzliche, abhängige Wesen. Sie haben ja auch gar nicht gefragt, diese Eltern zu haben oder überhaupt auf die Welt zu kommen, dass Eltern gegenüber zumindest kleinen Kindern besondere Pflichten haben. Schutzpflichten, Erziehungspflichten und so weiter. Wie weit die gehen und ob die verallgemeinerbar sind, ist eine andere Frage, weil jeder kann ja seine Kinder vielleicht auch auf eine bestimmte Weise erziehen. Die Frage ist, wie weit gehen die Pflichten? Also haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, also wenn Sie jetzt einen Sohn hätten oder eine Tochter, der 35 ist, halten diese Pflichten noch fort, wenn das Kind zum Beispiel erwachsen ist? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Umgedreht würden wir ja schon sagen, also ich würde es von mir so sagen, ich fühle mich zum Beispiel oder habe mich meinen Eltern, als sie alt und gebrechlich waren, in der Tat irgendwie verpflichtet gefühlt. Also verpflichtet, ihnen zu helfen. Das hat vielleicht was mit einer besonderen emotionalen Bindung zu tun. Man könnte aber vielleicht auch sagen, das muss so sein. Darüber gehen aber die Meinungen auseinander. Also es gibt auch Leute, die sagen, es sind überhaupt keine Pflichten im Spiel.
Und es gibt ja, also man kann sich dann ja schon die Fragen stellen, ist es wirklich ein lebenslanges Bündnis, die Familie, genau, oder eine lebenslange Bürde?
Ganz genau. Man kann die Frage sich stellen. Früher hat man ja immer gedacht, Familien sind so durch nichts anderes zusammengehalten als durch Biologie und durch Liebe. Mhm. Das ist sicher nicht so. Also wir kennen alle vielleicht auch persönlich Fälle, wo man sich mit seinen Eltern nicht versteht oder mit seinen Geschwistern hasst. Und es gibt natürlich auch moderne Familien, die gar nichts mit Biologie zu tun haben. Mhm. Ja, also durch künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft, Adoptivkinder. Ob es, glaube ich, eine lebenslange Bürde oder ein Band ist, hängt, glaube ich, sehr von der individuellen Familie ab. In diesem Band geht es aber eher um die Frage, ob daraus sozusagen generelle moralische Pflichten erwachsen. Und das wird sehr interessant diskutiert.
Und damit kommen wir auch schon zum Seitensprung hier im Suhrkamp Espresso, also einem Buch, das zwar nicht bei Suhrkamp erschienen ist, aber ganz genau in diesem Themenfeld Familie stattfindet. Herr Lörsch, was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht auch ein Debüt. Angela Lehner, Vater Unser, bei Hansa Berlin erschienen letztes Frühjahr. Das ist ein Buch, auch Debüt, eine junge Frau, die im Grunde im Gegensatz zu Apekina viel, viel wütender ist. Ja, das ist ein Buch von einer wütenden jungen Frau, die auf Teufel komm raus in so einer Art Wahnsinns-Amokfahrt ihre Familie zurückhaben will. Sie lässt sich einliefern. Sie sagt, sie hätte eine Kindergartenklasse erschossen und lässt sich einliefern in ein Wiener Spital, um dort ihren Bruder rauszuholen, zu retten, der dort wegen einer Anorexie-Erkrankung drin ist. Aber der Bruder will das überhaupt nicht. Der Bruder will von der Schwester nichts wissen. Und die Frage ist, es geht um im Grunde auch, welche Geschichte es war, welche Version stimmt. Es geht um Manipulation und das Wiederfinden von irgendwie einem heilen Ort oder von einer Familie.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Und das war's auch schon wieder mit dem Suhrkamp Espresso von diesem Mal. Wir freuen uns auf das nächste Mal und hoffen, dass Sie auch wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.